Liebes Hörpublikum, wir treffen uns hier zur neuen Folge von Literatur wird Oper, übrigens die 16. Podcast-Folge. Ja, und ich darf gleich mal an Evelyn weitergeben, denn die hat uns so eine kleine Sensation mitzuteilen.
Lieber Markus, danke, dass ich wieder dabei sein darf heute. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Thema Literatur wird Oper über Notre Dame von Franz Schmidt sprechen dürfen. Die Fans unseres Kanals werden es wahrscheinlich auch schon wissen und wir müssen es trotzdem nochmal loswerden. Die Bayerische Staatsoper, das Theater Regensburg, hat den Opera Award 2025 gewonnen. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig und wir dürfen einstreuen daneben, dass die Altstadt Regensburgs zur drittschönsten von Europa nach oder auch mit Krakau und Neapel gekürt wurde.
Ja, und nach diesem lokalpatriotischen Ausreißer geht es nun um unser Thema, nämlich Notre-Dame von Franz Schmidt. Die Vorlage ist unschwer zu erraten, nämlich der Roman von Victor Hugo aus dem Jahr 1831, ein weltberühmtes Meisterwerk, ganz in der Tradition Sir Walter Scotts, bewegt sich zwischen Romantik und Realismus. Victor Hugo, 1801 bis 1885, ist zusammen mit Alexandre Dumas die zentrale Figur der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
Markus, nicht zu vergessen, auch der deutsche Tourismus hat ihm ja viel zu verdanken. Victor Hugo verbrachte sehr viel Zeit im Nachbarland und gilt als der literarische Schöpfer der sogenannten weltweiten Rheinromantik. Victor Hugo war Humanist, Republikaner und Vordenker eines vereinten Europas.
Ja, und da gibt es auch ein ganz berühmtes Zitat von 1842, das möchte ich hier mal anbringen. Frankreich und Deutschland sind im Wesentlichen ganz Europa. Das stammt von Victor Hugo. Leider vergingen dann doch noch mal 100 blutige Jahre, bis sich diese Erkenntnis endgültig politisch durchzusetzen begann.
Lass uns aber zum Komponisten kommen. Franz Schmidt, geboren 1874, hat gelebt bis 1939, das wird nochmal wesentlich wichtig, ist heute eigentlich weitgehend in Vergessenheit geraten. Nach wie vor bekannt und oft gespielt wird sein Oratorium Das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist mir übrigens leider nicht bekannt.
Mir schon.
War klar. Ebenso wie seine vierte Symphonie hat Franz Schmidt zum Andenken seiner verstorbenen Tochter diese geschrieben. Es gibt natürlich jetzt auch, wo wir gleich drauf kommen werden, seine erste Oper, Notre Dame. Die wurde 1914 in ihrer Uraufführung in Wien dargeboten und die möchten wir heute besprechen.
Ja, vielen Dank, Evelyn. Es ist dazu zu sagen, Franz Schmidt ist ein österreichischer Spätromantiker. Er wurde in Pressburg, heute Bratislava, geboren, war jedoch zu drei Viertel ungarischer Abstammung. Und das ist diese interessante kulturelle Melange, die sich auch und vor allem in seiner Musik zeigt, die sehr starke ungarische Einflüsse aufweist. Franz Schmidt engagierte sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als die damals führende Person des österreichischen Kulturbetriebs stark für den Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Und dies hatte zur Folge, dass seine Person und seine Werke in Österreich nach Kriegsende mit einer gewissen Distanziertheit betrachtet wurden.
Ich darf also gleich dazu kommen, zu unserer heutigen Thematik, nämlich der Oper Notre Dame. Und diese kennen heute leider nur noch Eingeweihte und vermutlich wäre sie gänzlich vergessen. Gäbe es nicht das berühmte Intermezzo, das Zwischenspiel? Ich habe es mir heute auch noch mal dreimal angehört, weil es wirklich allerliebst ist. Wirklich wunderschönes
Wie hat
Stück.
es dir gefallen?
Herrlich. Wirklich
Wunderbar.
herrlich. Es hat mich sehr berührt, emotional, sehr romantisch, aber zeigt auch genau diese realistische Linie.
Richtig, aber auch dieses ungarische Timbre, von dem wir
Ja,
vorhin geredet
wunderschön.
haben. Ja.
Muss ich euch unbedingt empfehlen, hört es euch an, wenn ihr es nicht kennt. Viele Opernliebhaber halten es deshalb auch für das schönste Intermezzo überhaupt, was natürlich Geschmackssache ist, klar. Markus gibt natürlich bei Insidern eine bekannte Gesamtaufnahme der Oper, die vom Berliner Rias 1988 mit prominenten Sängern eingespielt wurde. Kennst du diese?
Ja, und zwar, ich kann mich gut erinnern, zu der Zeit haben wir eine Klassenfahrt zum Bayerischen Rundfunk gemacht nach München und genau da lief das damals im Programm. Das werde ich nie vergessen.
Das ist ja ein
Ja,
super Erlebnis.
das war wirklich so. Und da wurde das just in dieser Zeit eingespielt und übertragen. Und dadurch bin ich überhaupt auf die Oper damals
Sehr schön.
aufmerksam
Sehr schön.
geworden.
Sie bildet nämlich genau die Grundlage unserer heutigen Besprechung.
Ja, dann übernehme ich wieder bei Ihrer Wiener Uraufführung. Wir haben sie ja vorhin schon mal kurz gestreift. Erzielte die Oper einen Publikumserfolg, was Schmidts klangvoller spätromantischer Musik, vor allem aber der hohen Textverständlichkeit des Librettos zu verdanken war. Und ich möchte einfach, weil es so interessant ist, hier mal Hugo von Hofmannsthal zu Wort kommen lassen. Der hat in einem Brief an Richard Strauss zu dieser Uraufführung Folgendes geschrieben. Ich hörte unlängst eine Oper hier von einem bisher unbekannten Franz Schmidt. Das Merkwürdige an der Oper von Schmidt, weshalb ich hier davon spreche, war mir dies, dass ich beim ersten Hören fast alles von dem übrigens absurden Text verstand und doch war es keine dünne, melodramatische Musik. Ja, damit hat uns Hofmannsthal bereits das Stichwort gegeben. Schmidt und sein Librettist, das war der Chemiker Leopold Wilck, erarbeiteten das Libretto gemeinsam und beide waren nun wirklich keine geübten Autoren, das darf ich jetzt einfach mal so frei sagen, sodass der Text alles andere als eine literarische Meisterleistung ist. Beide sahen sich nämlich gezwungen, Victor Hugos sehr komplexen Roman von 1831 auf eine knapp zweistündige Handlung einzudampfen. Und das war natürlich, wie man Neudeutsch sagt, eine Challenge.
Ja, das gelingt mal mehr, finde ich, und leider auch mal weniger gut. Im Hauptfokus von vier Männern steht die wunderschöne Zigeunerin Esmeralda, was auch der Handlung des Romans entspricht. Weitere wichtige Figuren wie Frollos Bruder oder die Klausnerin wurden leider gestrichen. Deswegen fehlen auch wichtige Zusammenhänge. Szenen wie Gringoires fast Hinrichtung im Wunderhof werden als erzählischer Background in Arien eingestreut. Das klingt, finde ich, manchmal ziemlich konstruiert. Wie
Ja,
findest du das, Markus?
genau so.
Insgesamt muss ich aber sagen, und es lässt sich feststellen, dass das Duo diese Mammutaufgabe, es war eine Mammutaufgabe, trotz der literarischen Unerfahrenheit und des zum Teil bescheidenen Textes erstaunlich gut bewältigt hat.
Richtig, wenn man bedenkt, es war ein Komponist und ein Chemiker, dann kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen, auch wenn Hugo von Hofmannsthal hier ein grimmiges Urteil gesprochen hat.
Wie vorhin auch schon dir von meiner persönlichen Erfahrung jetzt mit der Oper berichtet, muss ich sagen, musikalisch ist das Werk wirklich ein Ohrenschmaus. Es zeigen sich gewisse für Franz Schmidt, wie ich finde, typische Auffälligkeiten. Anders als die große Mehrheit der Opernkomponisten arbeitet er die Szenen zunächst symphonisch aus und bezog sich dann auf das Textbuch. Auch das legendäre Zwischenspiel, das Intermezzo, das eine sehr ungarische Melodik aufweist, ist auf diesem Weg entstanden. Es erlebte bereits im Jahr 1903 seine Uraufführung, lange bevor von der Oper eine einzige Note geschrieben worden war.
Ja, und ich darf vielleicht zum Abschluss noch eine lustige Anekdote erzählen. Die Oper, die ist relativ lang, die hat die respektable Länge von 2 Stunden und sie enthält noch einige andere Zwischenspiele, die natürlich kein Mensch kennt. Und wir kennen ja Klassikradio, da gibt es Populärklassik, manchmal aber auch sehr seltene Stücke. Und die haben sich mal vor 18 Jahren mal so einen Spaß gemacht, das Publikum auf den Arm genommen und haben gesagt, so, und jetzt spielen wir das Zwischenspiel aus Notre-Dame. Und die Melodie war völlig unbekannt. Also ich fand das ganz lustig, weil natürlich jeder eben das Intermezzo kennt und das haben sie dann gerade nicht gespielt. Also das war irgendwie ein ganz lustiger Joke. Ich darf mich vielleicht noch der Musikkritik insoweit anschließen, es sind auch die Chöre. Also Franz Schmidt, und das hast du ja schon gesagt, war ein ausgeprägter Symphoniker. Also das Vokale, das ist jetzt nicht so sein Ding, und seine Chöre klingen bisweilen etwas blass, man könnte fast sagen uninspiriert, aber das Urteil wäre zu hart. Also wie gesagt, die Stärke, seine Stärke ist die Symphonik, und ich möchte jetzt einfach noch, weil es so gut dazu passt, etwas sagen. Franz Schmidt hat nur zwei Opern geschrieben. Notre Dame war die erste, die zweite heißt Fredegundis. Und diese Oper, die vollkommen in der Versenkung verschwunden war, wurde vor einem Jahr von Orfeo eingespielt. Und diese Oper ist äußerst klangschön. Viele sagen, sie ist besser als Notre Dame. Aber gut, das ist natürlich wieder subjektiv. Und weil wir gerade über den Symphoniker gesprochen haben, auch Richard Strauss kannte diese Oper. Und Richard Strauss ist ja nun einer der ganz Großen. Und er sagte wörtlich, eine wunderbare Musik, aber muss man es sich bei der Komposition so schwer machen? Ja, also ja, dann darf ich abschließend noch sagen, die Oper wird leider sehr selten aufgeführt. Mal wieder unser obligatorischer Appell, den ich dir überlasse, Ladies
Ich darf
first.
noch was ergänzen. Ich hatte heute, als ich mir nochmal auf YouTube das Zwischenspiel angesehen
Gut.
habe ich noch eine Version gefunden des Frankfurter Symphonieorchesters. Das mag ich euch sehr gerne ans Herz legen. Schaut euch das an. Das ist wunderschön. Und ich würde sagen, das brüllt nach einer Wiederaufnahme.
Richtig, also das ruft nicht nur, das schreit, das brüllt nach einer Wiederaufnahme. Und da dürfen sich die Bayerische Staatsoper in München und natürlich unser Staatstheater hier in Regensburg ausdrücklich angesprochen fühlen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen mutigen Schritt unternehmen würden. Ich darf dazu sagen, es gab 2010 eine Aufführung in Dresden unter Gerd Albrecht und 5 Jahre davor im Wiener Stephansdom bezeichnenderweise. Ja, soweit so gut. Dann freuen wir uns, dass wir jetzt euch noch kurz vor Weihnachten diesen 16. Podcast nahebringen durften. Und wir dürfen euch wunderbare, schöne Feiertage und einen guten Rutsch wünschen.
Eine wunderschöne Adventszeit euch allen. Bis bald.